Eine ganze Weile hatte ich immer noch einen Notfall-Fallwickel im Regal stehen. Dunkelgrün, fast schwarz, hatte ich als Buch in Reserve, wenn alle Stricke reißen, dann kann ich immer noch was von Mareike Fallwickel lesen, was ich noch nicht gelesen habe. Zum Glück erscheint im Herbst ein neues Buch, denn der Buchclub von Die Leserinnen hat Dunkelgrün, fast schwarz ausgewählt, um es gemeinsam zu lesen. Was wir davon halten, wie wir darüber nachgedacht haben, was darin passiert, hörst du gleich in dieser Folge. Und wenn du gerne mitdiskutieren würdest über Bücher, die wir gemeinsam auswählen im Buchclub von Die Leserinnen, dann findest du alle Informationen zum Buchclub in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Willkommen im Buchclub von Die Leserinnen. Wir haben wieder gemeinsam ein Buch gewählt und es ist eines der Bücher, das schon einmal nicht Lektüre im Buchclub wurde, aber jedes Buch bekommt nochmal eine Chance in unserer Backlist und da hat das Buch jetzt im zweiten Anlauf mit Bravour in die Auswahl geschafft. Ich spreche von Dunkelgrün, fast schwarz von Mareike Fallwickel. Mareike Fallwickel ist der geneigten Hörerin auf jeden Fall ein Begriff. Denn wer Mareike Fallwickel nicht kennt oder die hat wahrscheinlich den Podcast noch nicht gehört. Es gibt mehrere Folgen zu Büchern von ihr, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme natürlich auch. Und die verlinke ich euch alle auch in den Shownotes, die Folgen zu den Büchern, über die wir schon gesprochen haben. Mareike Fallwickel ist Jahrgang 82, sie ist Österreicherin. Sie ist Autorin und Literaturvermittlerin, feministische Influencerin, würde ich schon fast sagen. Auf jeden Fall eine große Stimme des Feminismus rund ums Buch. Ich denke, so kann man es festhalten. Sie lebt in der Nähe von Salzburg und ist tatsächlich geboren in Hallein. Und das wird uns später noch begegnen. Oder nein, das ist eigentlich kein Spoiler. Das Buch spielt da in der Gegend in Hallein. Das ist ganz nah bei Salzburg. Oft wird gesagt, dass Dunkelgrün, fast schwarz ihr literarisches Debüt sei, was ich immer ganz lustig finde, weil wenn man dann einmal irgendwie nachliest und recherchiert, sieht man sofort, dass 2018 Dunkelgrün, fast schwarz erschienen ist und eigentlich ihr zweiter Roman ist. Aber vielleicht lässt sie den ersten gerne unter den Tisch fallen. Das war nämlich ein erotischer Frauenroman mit dem Titel Auf Touren. Und vielleicht würde ich das jetzt auch unter den Tisch fallen lassen, wenn ich eine Mareike Fallwickel wäre. 2019 erschien dann ihr, ja, jetzt kommt es drauf an, wie man zählt. Also ganz richtig wäre das dann ihr dritter Roman. Das Licht ist hier viel heller. Das ist genau der Roman, der dann nochmal die Runde gemacht hat, als Benjamin von Stuckart-Barre seinen MeToo-Roman geschrieben hat. Und wir Feministinnen alle aufriefen, halt, da gibt's doch schon das Buch von Mareike Fallwickel, in dem es auch um dieses Thema ging. Und dass dann so manche von uns ihr Mann zum Stuckart-Barre auf den Nachttisch dazugelegt hat. Also ich zumindest habe es gemacht. 2022 kam dann der fulminante Erfolg, Die Wut, die bleibt, ein Must-Read. Also wenn ich Bücher empfehle, dann gehört eigentlich dieses Buch immer dazu. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dann solltest du die Podcast-Folge dazu hören bei Die Leserinnen und das Buch unbedingt lesen. Dieses Buch wurde auch als Theaterstück adaptiert und ich glaube, ich habe dafür auch ein Ticket. Das ist erst im Oktober und ich habe es vor 2 Monaten schon gekauft, aber ich glaube, es war Die Wut, die bleibt, die in meiner Nähe jetzt endlich aufgeführt wird. 2024 folgte dann Und alles so still, auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Dann wurde sie noch produktiver. 2025 erschien ihr Theaterstück, ein Monolog namens Elisabeth mit Ausrufezeichen, denn es gibt auch ein Musical, das Elisabeth heißt. Und das wurde uraufgeführt am renommierten Burgtheater in Wien in Österreich. 2025 erschien außerdem Liebe Jorinde oder Warum wir einen neuen Feminismus des Miteinanders brauchen. Ein ganz großartiges Buch, über das ich mit Susi von Verbitter Talentlos schon gesprochen habe, als wir über das Erziehen von Jungs gesprochen haben, denn darum geht es ganz stark in diesem Buch. Und es gilt als Mareike Fallwickels erstes Sachbuch. 2025 ist außerdem das Penismuseum erschienen, das sie mit Eva Reisinger geschrieben hat. Ein Buch, bei dem man sagen mag, ach guck, wir können auch lustige Bücher schreiben, wir Feministinnen, wenn es dann nicht auch noch diesen riesen Shitstorm gegeben hätte, in alle Richtungen. Also eigentlich so ein Shit-Wirbelsturm. Aber dazu musst du dich vielleicht an anderer Stelle nochmal genauer einlesen. Es ist ein komplexeres Thema. 2026, als wir gerade beschlossen hatten, dass wir dunkelgrün fast schwarz lesen im Buchclub, habe ich gedacht, ich falle vom Stuhl, wurde nämlich angekündigt, dass sie dieses Jahr wieder ein Buch veröffentlicht. Und es heißt, haltet euch fest, was ja da gut dazu passt, dass ich ja fast vom Stuhl gefallen wäre. Und es geht darum, dass wir unsere Glaubenssätze zu Freundschaft und Romantik in Frage stellen sollen. Und das Buch beschreibt anscheinend eine Utopie, die wir uns für unser Leben wünschen. Zumindest ist das schon der Teaser. Und das Buch kann man auch jetzt schon vorbestellen, auch wenn es am 6.10. erst erscheint. Ich habe gerade nicht nur Tickets für ein Theaterstück von Mareike Fallwickel, sondern auch für eine Lesung von ihr. Wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß. Ah ja, doch, zum neuen Buch. Ich glaube, das ist dann im November die Lesung, auf die ich gehe. Ihr seht schon, ich plane voraus und ich bin jetzt auch up to date. Alle genannten Bücher, bis auf den Erotikroman, habe ich schon gelesen. Anja korrigiert mich gerade, sie ist 1983 geboren. Warum habe ich dann 82 da stehen? Das weiß ich nicht genau. Warte mal. Ich hatte das doch hier aus dem Buch. Nee, da steht auch 83. Ich hatte es einfach verdreht. Kommt mir auch mal vor. Kommen wir aber jetzt zu dem Buch, über das wir heute sprechen wollen, weil wir es alle gelesen haben. Bei mir ist die Leseerfahrung noch ganz frisch, denn ich habe mir dieses Buch immer aufgehoben als mein letztes Fallwickel, das ich noch nicht gelesen habe. Und ich freue mich, dass wir es dann gewählt haben im Buchclub, wobei ich jetzt keine Reserve mehr im Buchregal habe. In Dunkelgrün, fast schwarz geht es um Freundschaft, würde ich jetzt mal so vorneweg schicken. Und es ist ein bisschen auch die Thematik wie bei Before We Were Innocent, was ganz lustig ist. Auch das sollte ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, denn es geht auch hier um zwei Freunde. In dem anderen Buch waren es Frauen, hier sind es Männer. Und nach vielen Jahren, in diesem Fall nach 16 Jahren, steht der eine Freund plötzlich bei dem anderen Freund vor der Tür. Ist exakt das Gleiche, was in dem anderen Buch passiert. Und auch hier gibt es Rückblenden, aber ein paar mehr Figuren, die uns näher gebracht werden. Moritz und Raphael waren schon als dreijährige beste Freunde. Wobei ich bin nicht ganz sicher, ob man das so nennen möchte. Der Klappentext nennt es so, aber ich weiß nicht, ob man das Freundschaft nennt. Wir werden gleich drüber sprechen. Die Dynamik zwischen den beiden ist nämlich eine sehr spezielle. Der Roman, und das kennen wir von Mareike Fallwickel schon, wird aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Hier sind es einmal Moritz, der Freund, der überraschend Besuch bekommt nach 16 Jahren. Raphael, der besagte beste Freund, erscheint nur durch die Augen der Erzählenden. Da ist zum Beispiel dann als Erzählende noch Marie, das ist Moritz' Mutter, was ich ganz interessant finde, so als Spin für die Geschichte. Und Johanna, die gemeinsame Freundin von Moritz und Raphael. Und wir springen durch die Zeit. Zwischen 1982 und 2017 gibt es unterschiedliche Zeitetappen, in die wir immer wieder mitgenommen werden. Und zwar durch die Augen der verschiedenen Personen, die das Buch, die die Geschichte erzählen. Und wir stellen uns ja immer, bevor wir uns treffen, drei Fragen. Und eine davon ist: Ist das überhaupt ein feministisches Buch? Und genau diese Frage würde ich euch gerne heute als allererstes stellen, weil es ist für mich auf jeden Fall ein Coming-of-Age-Buch. Es war interessant, wieder ein Buch aus der Perspektive von Männern zu lesen. Das war für mich befremdlich. Das habe ich schon lange nicht mehr. Bin ganz schön in meiner Bubble inzwischen. Und ich habe für mich noch nicht so den Haken da dran machen können, wo hier der Feminismus ist, weil er kommt so ein bisschen um die Ecke rum. Wie ist es euch damit gegangen? Ist es für euch ein feministisches Buch? Möchte jemand was dazu sagen? Claudia traut sich doch.
Genau, ich habe gestern aus einem anderen Zusammenhang nochmal nachgelesen, warum Feminismus klassische philosophische Kernfragen auch beantwortet. Und da ging es halt dann darum, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Macht, um Freiheit und eben, wie man sich diese erlangt. Und klar haben wir hier, wir haben das hier aus Sicht von zwei Frauen, also sowohl Johanna, wie sie in einem Machtgefüge zurechtkommt oder eben auch nicht, oder wie sich da ihre Lücke sucht. Das gleiche bei Marie. Wir haben es nicht immer in dem Sinne, dass jetzt die Leute sich wirklich emanzipieren und da rausbrechen, aber ich finde, man sieht sehr toll, wie Beziehungen funktionieren können, wie eben auch toxische Beziehungen funktionieren können. Und finde es spannend, dass da auch mal ein Mann mit vorkommt, mit Moritz, der eben auch in so einer toxischen Beziehung gefangen ist oder sich da schwer tut mit der Emanzipation. Und von daher finde ich schon, dass es ein feministisches Buch ist. Vielleicht keins, was man unbedingt lesen will, weil da jetzt nicht irgendwie drin vorkommt, wie das alles wunderbar und toll und wie man sich da rauswindet und wie man sowas sinnvoll überlebt.
Das ist ein fantastischer Input. Vielen Dank, Claudia. Das stimmt absolut. Ich finde vor allem, was man an dem Buch so schön erkennen kann, ist die Entwicklung von Mareike Fallwickel. Ich habe ja gerade gesagt, das neue Buch verspricht eine Utopie zu sein. Und in ihren anderen Büchern ist sie sehr auf den Punkt feministisch und stellt Forderungen auf. Und das ist hier sozusagen, als sie noch auf dem Sprung ist, als sie noch die Dinge beschreibt und vielleicht nur Machtverhältnisse beschreibt. Ingeborg.
Weiß ich nicht, ob man das jetzt im Nachhinein ins Buch hineinliest oder ob das von ihr schon so ja, mit Absicht verfasst worden ist, aber sie zeigt ja eigentlich sehr, wie das Konstrukt von Männlichkeit schon das Leben von kleinen Jungs so beeinflusst. Also weil Moritz eigentlich ja dieser typische, ich sage jetzt mal, Mamasohn ist, der so ein bisschen verweichlicht ist, so das typische gefundene Opfer auf dem Schulhof, weil er musisch begabt ist, weil er eher ein ruhiger Typ ist, sich für Kunst, später dann Kunstgeschichte interessiert und sich gar nicht so raufen mag, also gar nicht diesem klassischen, dass ein wilder Junge entspricht und ja, sich dann irgendwie aber mit Raphael ja vergleicht und der ja schon fast eine ganz übertriebene Maskulinität zutage, also zur Schau stellt, ja, die ja auch sich sehr toxisch auswirkt. Und von daher finde ich, also hatte ich selber so gar nicht mit gerechnet, diesen Aspekt des Feminismus sozusagen in dem Buch wahrzunehmen, aber fand ich total interessant, das da drin zu entdecken.
Ja, super spannend, Ingeborg, das stimmt. Das ist auch das Interessante an diesem Raphael, an dem Charakter, den sie da entwickelt. Die kennen sich seitdem sie 3 sind und schon bei der ersten Begegnung denkt man so, oh. Jutta.
Ich finde, also für mich war es schon ein feministisches Buch, vielleicht anders, als man denken würde erst so, also, oder was klassischer sein könnte, aber weil es einfach so realistisch ist. Also weil es nicht, also gerade in Büchern, die an Frauen gerichtet sind, an so klassischer, ich mache jetzt Anführungszeichen, Frauenliteratur, sind ja immer so diese Love, Romance, Dinger, alles so geschönt und so. Ne? Und also irgendwie die klassischen Love Story mit Happy End und eben was Frauen angeblich so gerne sehen und was man ja auch schon 100.000 Mal gelesen und irgendwo gesehen hat und dass auch mal alles gut ausgeht und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach jetzt nicht so, sondern halt realistisch beschrieben, wie es auch mal scheiße sein kann. Und auch gerade da dass die ganzen Liebesbeziehungen, die alle total daneben gehen. Also auch die Eltern von, ja, warte, wie heißt sie? Marie und der Vater fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Und also
Alexander, glaube ich, oder?
Alexander, genau, die Eltern von Moritz und aber dann natürlich auch die Eltern von dem Raphael. Und dann, das ist jetzt so ein kleiner Spoiler, aber da darf ich den erwähnen. Also, was die Marie dann da noch macht, also die Beziehung, der Beziehung ist es ja eigentlich auch nicht, aber Geschichte da, was da halt alles für Irrungen und Wirrungen, die das Leben halt so macht, wie das so beschrieben wird und schon auch echt sehr ungeschönt. Oder auch die Beziehung zwischen Johanna und Raphael dann, das ist ja schon krass und halt einfach so wahr, finde ich. Und dadurch finde ich es schon auch feministisch, weil es eben einfach nicht uns immer nur was in die Tasche lügt, dass alles immer so schön ist.
Es ist auf jeden Fall wirklich rough, was sie erzählt. Und die Charaktere sind sehr konträr. Und ich finde auch interessant, wie viele unterschiedliche Personen sie dann noch einführt im Laufe des Buches. Du hast gerade schon gesagt und gedroppt irgendwie. Dann gibt es ja noch den Vater von ihm und den Vater von dem anderen Jungen und die Mütter und so weiter. Ingeborg.
Ich fand das gerade so klasse, dass Jutta der Name des Vaters nicht eingefallen ist, weil ich weiß die beiden Namen der Väter auch nicht mehr, was ja einfach daran liegt, dass die Väter auch so ganz klassisch sich zurückgezogen haben. Also die haben beide jeweils ja, ihre Freundinnen geschwängert, das waren beides ungewollte, ungeplante Schwangerschaften. Die haben beide dann ja aus vielleicht wahrscheinlich aus dem Druck der damaligen Zeit heraus dann noch geheiratet jeweils, weil halt ein Kind unterwegs war und haben dann, ja, sind ihrer Berufstätigkeit nachgegangen, waren halt so mehr oder weniger abwesende Väter und ja, also ich wüsste jetzt ad hoc, ohne nachzugucken, auch nicht, wie die heißen und das finde ich ist auch wirklich sehr typisch für ihre Rolle in dem Buch, ja, dass sie so Nebenfiguren sind, die natürlich sehr stark auf das Leben ihrer Kinder so Einfluss haben, auf das ganze Geschehen, aber trotzdem so am Rande bleiben.
Ja, absolut. Ich denke, wir nehmen jetzt mal die Hörenden ein bisschen mit in das Buch. Ich habe zwei Lesestellen dabei, aber halt, Nicola wollte noch was dazu sagen, bevor ich loslege. Nicola.
Mir ist gerade bei einer Sache, die eine von euch gesagt hat, noch ein interessanter Gedanke gekommen, nämlich dass der Raphael ja auf so eine sehr männliche Art und Weise toxisch ist. Ich habe mich gefragt, könnte man sich so eine ähnliche Person wie den Raphael auch in weiblich vorstellen und könnte man das Buch dann immer noch feministisch lesen?
Das ist sehr, sehr spannend. Eine weibliche Figur wie Raphael.
Also nicht in jeder Spielart natürlich, aber in den Grundzügen könnte man sich so jemand ja auch als Mädchen oder Frau vorstellen.
Extrem dominant, bestimmend,
Intrigant.
manipulativ, böse, steigen schon voll ein. Das ist ein bisschen so wie bei Before We Were Innocent. Da haben wir uns die gleiche Frage umgekehrt gestellt. Und da fiel es mir schwer. Aber wahrscheinlich ist es der gleiche Trick. Es ist wahrscheinlich der gleiche Trick, dass man da über seine eigenen Vorurteile und seine Bilder im Kopf stolpert und denkt, was wäre das für ein Bild? Na klar, wäre es möglich, aber in der Art und Weise, wie er so nonchalant durchs Leben schlendert, würde ich denken, dass es schwer wäre, das für eine Frau so zu skizzieren. Wie seht ihr das? Ich gebe die Frage gern zurück. Raphael als Frau. Dann wären es zwei Freundinnen. Eine unterdrückt und die andere ist das gefundene Opfer.
Ich glaube, das würde gar nicht so sehr funktionieren, weil es uns ja immer wieder präsentiert wird, diese toxischen Freundschaften, die nicht funktionieren und die irgendjemandem schaden. Also ganz spontane Assoziation habe ich da mit Eiskalte Engel zum Beispiel, wo ja auch eine, ich habe vergessen, wie sie hieß, gespielt von Sarah Michelle Gellar, das Geschehen dominiert. Also ich glaube, das ist einfach zu ausgelutscht, als dass es wirklich
funktionieren würde. Und was natürlich durchaus eben feministisch ist, ist ja dieser Topos, dass ihr habt es gerade schon gesagt, eine Schwangerschaft zwangsläufig auch eine Heirat nach sich zieht. Und wahrscheinlich müssen wir nur in unsere Familien mit den entsprechenden Kindern entsprechender Baujahre schauen. Dann kann man auch abzählen, dass da doch immer wieder welche dabei sind, deretwegen geheiratet wurde.
Auf jeden Fall. Da hast du bestimmt recht. Jutta hat noch die Hand gehoben, aber dann habe ich wirklich zwei Lesestellen dabei, Leute.
Ich will dich nicht abhalten, aber du stellst ja auch immer
Doch.
Fragen. Also, ja, mache ich jetzt auch. Ich will nicht, aber ich mache es trotzdem. Weil du hast ja auch gefragt. Ich finde nicht, dass der Raphael auch als Frau funktionieren würde. Also wenn, also toxisch weiblich, das wäre irgendwie anders. Also ich weiß nicht warum. Ich finde aber einfach, das wird nicht passen. Also das. Diese Beziehung zum Beispiel bei Before We Were Innocent, da ist ja dann so ein bisschen vielleicht die Joni, die Entsprechung, die ist ja schon auch toxisch irgendwie und so dominant, würde ich sagen. Aber das ist doch dann ganz anders unter Frauen. Also ich weiß nicht, ob man das so beschreiben könnte. Und ich finde es eigentlich gerade einen ziemlich coolen. Erst dachte ich mir nämlich auch, oh nee, irgendwie komisch, so ein Buch über Männer. Also ist wirklich, also übrigens inspiriert von Mareike Fallwickler, was sie ja so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen auf Instagram auch so gestartet hat, ist, dass man eben keine Autoren mehr lesen oder dass sie keine Autoren mehr liest, sondern nur Autorinnen. Und irgendwie mache ich es echt seit einer Weile auch so. Und interessanterweise schreiben ja Frauen dann doch oft eher auch weibliche Charaktere. So, jedenfalls, wenn ich so drüber nachdenke, als Männer kommen schon vor, aber irgendwie anders. Und ich meine, da kommen ja jetzt auch Frauen vor. Also es ist ja nicht nur um Männer. Aber das finde ich auch ganz interessant, dass es nämlich auch um eine toxische Männerfreundschaft geht. Weil sonst ist ja Freundschaft auch oft eher so das, so ein Frauenthema. Also wo auch gerade das, was Freundschaft alles so mit sich bringt. Und das war ja, ich finde, das passt alles krass zusammen, was wir in letzter Zeit gelesen haben. Auch unser Good Friend, Bad Friend hieß es doch, glaube ich, ne? Mit was ist eigentlich eine gute Freundin, schlechte Freundin? Und dass früher Freundschaft was sehr Männliches war und inzwischen ist ja eher so eine weibliche Domäne ist, Freundinnenschaften pflegen, Freundschaften pflegen und dass dann damals explizit auch beleuchtet wird, dass auch Männer ja quasi Freundschaften haben und wie die dann ausgestaltet sind und dass die auch so toxisch sein können, das finde ich schon sehr spannend und irgendwie denke ich schon, Mareike Fallwickler, also ich, da bin ich ihr jetzt nicht gefolgt oder habe da nichts mitgekriegt, aber so wie ich das heute einschätze oder wie ich sie einschätze, sie hat sich da jetzt schon sehr was dabei gedacht, also quasi auch so eine männliche Freundschaft auch so darzustellen, wie sie es jetzt halt tut.
Ja, ist natürlich dünnes Eis, Jutta. Aber auf jeden Fall stimmt es, dass alle Bücher, die wir in letzter Zeit ausgewählt haben, extrem gut zusammenpassen. Also magisch, wie das alles ineinander greift. Man kann natürlich immer noch Männer lesen. Leute, natürlich lesen wir auch Männer, aber es war schon spannend. Also das Buch steigt direkt ein mit der Perspektive eines Mannes. Das war was, was ich nicht erwartet habe. Bei alle anderen Büchern, die danach folgen von Mareike Fallwickel, haben immer einen sehr starken Zoom auf Frauen erleben. Aber es ist ja auch ihr erster Roman gewesen, bei dem sie sich in die Richtung getastet hat, sozusagen, und wo sie auch auf jeden Fall stark ihr Schreiben gefunden hat. Anna.
Ich wollte noch dazu sagen, ja, es geht schon um Moritz und Raphael, aber ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, wenn aus der Sicht von Marie zum Beispiel erzählt wird, ist es in der Ich-Stimme. Und wenn es aus der Sicht von Moritz ist, ist es er. Also es gibt schon eine Distanz zum männlichen Standpunkt in der Geschichte. Und es
Und
ist
das ist
schon.
der Grund, warum ich sehr gerne mit dem Buchclub lese, weil das wäre mir nicht aufgefallen, Anna. Vielen Dank.
Also ich weiß jetzt nicht, ob es durchgängig so ist, aber die Seiten, die ich angeguckt habe, da war es wirklich so, dass es, wenn die Marie sich darüber aufregt, dass die Kinder nachts wach werden und sie das belastet, dass sie da aufstehen muss, dass sie sich kümmern muss. Ich spiele gar nichts, schreie ich zurück und so. Also es ist schon ganz klar eine weibliche Perspektive.
Mega, mega schlau. Sehr, sehr schlau. Oh, ich bin, und das ist der Grund wirklich, warum das immer so bereichernd ist. Und da hat sie es dann doch wieder geschafft, die Mareike Fallwickel, dass sie uns doch die weibliche Perspektive anders zeigt, dass wir von außen auf die Männer schauen und bei der Frau mit durchschauen. Super spannend. Deshalb habe ich mich mit der auch natürlich mehr identifizieren können, mit den Nöten und mit den Zwängen, in denen sie steckt. Ich habe zwei Lesestellen, mit denen ich einsteigen wollte, denn eine Szene beschreibt Mareike Fallwickel aus zwei Perspektiven und das fand ich sehr spannend. Einmal aus Moritz' Perspektive und einmal aus Maries Perspektive. Die Familie zieht aufs Land, als das zweite Kind kommt. Vorher wohnen sie in Wien in der kleinen Wohnung des Vaters, der sich auch zu dem ungeplanten ersten Kind, zu Moritz, bekennt. Und dann ziehen die in ein Haus, das es eben noch in der Verwandtschaft gibt, richten das her. Aber klar ist, Marie wohnt da eigentlich allein. Der Vater studiert fertig. Er soll Arzt werden. Sie ist eine ausgebildete Krankenschwester und bleibt mit den zwei Kindern da zurück. Und zwar in Dürnberg. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes. Das ist bei Hallein. Und im Buch kommt es so ganz abgelegen wie so ein Kaff raus. Aber Dürnberg hat jetzt auch eine Tourismusbeauftragte offensichtlich oder ein Tourismusbeauftragten. Da ist voll was los. Ich glaube, da gibt es so eine Salzerlebniswelt und das kann man sich wirklich mal anschauen. Ich glaube, da kann man ganz gut Urlaub machen. Aber das nur am Rande. Im Buch erscheint es einem sehr viel öder und das war es vielleicht in den 80er Jahren auch, weil da war das natürlich noch nicht wahrscheinlich so touristisch mega erschlossen. Mareike Fallwickel ist schließlich da aufgewachsen, die weiß, wovon sie schreibt. Seite 17. Moritz. Moritz erkundet das Haus auf seine Art. Er ist ein Beobachter, ein Registrierer. Seit wir in der fremden Umgebung sind, fällt mir mehr denn je auf, dass er die Welt begreift, indem er sie mit den Augen studiert. Moritz öffnet die Tür zu einem Zimmer, bleibt stehen und schaut. Er betrachtet die Möbel, die Decke, die Fenster und bewegt sich nicht. Ich gehe mit der frischen Bettwäsche um ihn herum. Ich berühre ihn nicht. Lasse ihn versunken sein in seine Wahrnehmung. Er entscheidet selbst, wann er genug gesehen hat und sich wieder rühren kann. Es hat lange gedauert, bis er das Haus betreten konnte. Er stand an der Schwelle und lugte hinein und war uns im Weg. Ich habe gelernt, ihn zu lassen, ihn nicht mehr hineinzuzerren in ins Unbekannte, weil er dann schreit und weint und starr wird und sich zusammenkauert. Wenn er in ein Zimmer zurückkehrt, das er bereits kennt, lächelt er. Dann legt er sich auf das ausgebeulte Sofa oder spielt mit den bunten Knöpfen aus der Kommodenschublade. Dann ist er ruhig. Also das ist aus Maries Sicht, wie sie ihren Sohn wahrnimmt. Und die gleiche Szene gibt es nämlich auch aus Moritz Sicht. Und das fand ich super spannend. Und da wird es natürlich aus der Draufsicht sozusagen eher Moritz geschrieben, wie wir gerade festgestellt haben. Stand er zum ersten Mal vor einer Schwelle, dann riefen die Gegenstände so laut und leuchtend, dass er die Augen fest zupressen und sich die Ohren zuhalten musste. Alles war hell und sprühte, Silber, Blau, Gelb und Rosa. Es war ein Funkeln und Stieben. Dann schmeckte es nach Beeren oder nach Käfern, nach verbranntem Zucker, nach Moos. Meist wurde es besser, wenn er ganz lange ganz still stehen blieb. Dann beruhigten sich die Dinge, bis es gut war und er eintreten konnte. Von all dem wusste die Mama nichts. Niemand wusste das. Früher hatte sie ihn oft hineingezerrt in die neue Umgebung, schimpfend und ungeduldig. Und dann hatte er schreien müssen, auf den Boden gekauert, sich Arme um den Kopf geschlungen, weil zu viel. Einfach zu viel. Irgendwann hatte er erkannt, dass die anderen die Welt nicht so wahrnahmen wie er. Er verstand nicht, warum das so war, aber er konnte ihnen jetzt besser verzeihen. Und was Mareike Fallwickel da beschreibt, wie sie Moritz erklärt und einführt, das würde man jetzt autistisches Spektrum nennen. Das wird an keiner Stelle des Buches so genannt, aber ein Begriff fällt irgendwann viel, 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 viel weiter hinten. und zwar der Begriff der Synästhesie. Und das bedeutet, dass einige autistische Menschen, ich zitiere jetzt das Internet, farbige Auren um andere Personen wahrnehmen. Dies wird oft als Teil eines besonderen sensorischen Profils verstanden, mit dem Sinne gekoppelt sind und nicht als psychische Störung. Und das finde ich ultra interessant. Melanie.
Das mit dem Autismus, das kam ja im Chat schon mal zur Sprache. Ich habe aber tatsächlich nichts Autistisches tatsächlich an Moritz erkannt. Und auch dieses, das, was du gerade vorgelesen hast, ist ja eher eine Reizüberflutung. Die ist ja bei vielen Neurodivergenzen, das ist auch bei ADHS und Synästhesie, ist das ja auch der Fall. Also ich wäre mit dieser Autismus. Mit diesem Autismus-Thema wäre ich tatsächlich sehr vorsichtig.
Aber
Weil, wie gesagt,
würdest du sagen, Neurodivergenz würdest du Moritz schon zuschreiben? Ich glaube, das Grundsätzliche, was das Buch uns vermitteln will, ist, Moritz ist ein bisschen anders. Moritz geht in die Welt anders, der sieht die Welt anders, der versteht die Welt anders und der ist so ein ganz feiner, softer, schöner Mensch. Also ich habe den als unglaublich interessanten, weichen und sympathischen Menschen wahrgenommen. Vielleicht keiner, den man als Teenager hot findet, aber um auf Johanna zu sprechen, schon zu sprechen zu kommen, aber jemand, den man jetzt, wenn man aus der mütterlichen Perspektive auf ihn schaut, als einen ganz, ganz tollen Jungen sieht.
ja, also weil Synästhesie ist ja auch eine Neurodivergenz. Und wenn man sich vorstellt, dass man alles, was andere Menschen einfach nur sehen, hören und riechen, wenn man das auch noch farbig wahrnimmt, das ist ja einfach, also da werden ja einfach noch ganz andere Sinne immer noch angesprochen. Das kann man ja nicht an- oder abschalten. Das ist ja einfach da. Und das ist natürlich, ist man dann viel schneller überreizt, als wenn man zum Beispiel nur hört oder nur sieht. Genau.
Er hat auf jeden Fall viele Reize, die er gleichzeitig wahrnimmt. Und er nimmt
Genau.
auch
Und
unterschiedliche Dinge an Menschen wahr. Er sieht die anders. Also dadurch, dass er auch diese Auren sieht, nimmt er Menschen anders wahr. Also Menschen haben für ihn Farben. Und der Raphael, der ist dunkelgrün, fast schwarz. So ist ja auch der Titel des Buchs. Ich finde es so schön als Bild, das zieht sich so durch das Buch durch. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Nicola, du wolltest dazu noch was sagen. Jetzt bist du weg. Nein, da bist du.
ich wollte auch sagen, also dass ich dann Moritz nicht als Autist sehe, aber dass Synästhesie halt einfach auch eine Neurodivergenz ist, die vielleicht auch häufig mit Autismus zusammen auftritt, aber in dem Fall hätte ich das nicht so interpretiert.
Wir haben uns ja inzwischen in unserem Chat schon geoutet, dass viele sehr viele Touchpoints haben mit Neurodivergenz. Und insofern sind wir da super open und semi-informiert teilweise, aber super interessiert. Und das ist ja bei Neurodivergenz oft so, dass ganz unterschiedliche Sachen sozusagen kreuzwirken können. Autismus, ADHS, Hochbegabung, offensichtlich auch Synästhesie, von der ich persönlich aber übrigens vorher noch nie was gehört hatte, dass es das gibt. Bin ich da die Einzige oder bin ich da einfach hier auf einer unwissenden Insel? Kann man mal ein kurzes Handzeichen in die Kamera, wer davon schon gehört hatte?
Also ich habe auch
Okay.
Familienmitglieder, die sowas auch haben.
Oh, crazy. Und äußert sich das bei denen auch so wie bei Moritz?
Ich glaube nicht ganz so. Die haben eher so ein Ding mit Zahlen und Farben und sowas.
Ah, okay. Also, dass sie bestimmte Assoziationen dann zu bestimmten Dingen. Oh, shit, ich glaube, das habe ich auch. Reden wir mal anders drüber. Jutta.
Also ich würde den jetzt auch nach allem, was ich über Neurodivergenz weiß, jetzt vielleicht nicht speziell im Autismus-Spektrum, aber in so dem Neurodivergenz-Spektrum verorten, weil eben die Synästhesie auch eine ist, was da sonst noch ist. Das wird nicht klar, finde ich. Es spielt vielleicht auch gar keine Rolle, würde ich sagen. Aber was eben rauskommt, ist ja, dass er sehr sensibel ist oder so reizoffen und eher hochsensibel fast schon. Und das finde ich jetzt auch interessant, dass sie dann eben ausgerechnet so einen Mann nimmt, der ja dadurch, durch dieses reizoffene oder schnell überreizte und so, nicht so klassisch männlich ist. Wäre jetzt so mein Gefühl zumindest. Also weil man dadurch ja irgendwie so softer wird oder angreifbarer oder nicht so gut durchhält oder nicht so gut dagegen halten kann und so. Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr gut ausgewählt, gerade eben als diesen Gegenpart zu dem anderen Typen, der, ich habe da jetzt keine Stelle, also von dem Raphael, der ja dann, ich glaube, auch später ihn da mal so ein bisschen als verweichlicht quasi, also mit unschöneren Worten bezeichnet, immer mit seinem Mimimi-Farbengesehe und so. Also da beleidigt er ihn ja auch schon mal. Und das hat der Moritz, glaube ich, die ganze Zeit immer schon so gespürt. Also und konnte dann doch nicht so dagegen. Also das ist ja schon irre komplex und so auch, dass da diese Abhängigkeit so entsteht und er dann nicht von dem so wegkommt.
An irgendeiner Stelle steht auch, dass Raphael der Einzige ist, der davon weiß. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen was zur Handlung erzählen. Also, es gibt verschiedene Stränge. Moritz lebt inzwischen in Hallein. Spricht es überhaupt richtig aus? Oder ist es Hallein oder Hallein? Hallein heißt Kleines Salz. Das ist also im Berchtesgadener Land bei Salzburg. Und da wohnt er inzwischen, hat eine Freundin, die erwarten ihr erstes Kind zusammen. Und bei ihm läuft jetzt eigentlich alles in ruhigen Bahnen. Ruhige Bahnen bedeutet aber auch, dass er bestimmte Aspekte seines Lebens, und da gehört auch das Farbensehen, er hat sich sehr angepasst. Also er hat ganz viele Workarounds gefunden zu den Dingen, die er als junger Mensch so noch erlebt und gefühlt und gesehen hat. Da hat er ganz viel gezeichnet noch und das macht er nicht mehr. Er ist jetzt ganz gesettelt und brav und will das brave Leben und das ruhige Leben auch ohne Raphael. Und Raphael ist verschwunden nach der Matura, würde man sagen. Witzigerweise kommt das Wort nicht vor, weil es ist ein österreichisches Buch und manchmal kommen so österreichische Worte, aber ganz wenige, finde ich. Also nach der Schule verschwindet Raphael und geht seiner Wege und lässt ihn zurück. Aber bis dahin hat er ihn in der Hand. Und zwar ab dem Moment, wo Moritz nach Dürnberg zieht, bis zu dem Moment, wo Raphael geht, hat er eigentlich Moritz in der Hand. Und im Laufe des Buchs nicht nur Moritz, sondern auch Johanna. Und irgendwie hat er auch Marie in der Hand, die Mutter von Moritz. Wollen wir mal über Marie sprechen? Ich würde wahnsinnig gerne über Marie noch sprechen, weil ich konnte mich einerseits so mit ihr identifizieren und natürlich, Anna, danke, ist es offensichtlich auch der Kniff der Autorin gewesen, dass sie uns hier durch eine andere Brille auf die Geschichte schauen lässt, durch die Ich-Perspektive. Vorhin im Chat übrigens hieß es auch bei Johanna, der Freundin, die ja auch ihre eigenen Kapitel hat, ist es auch durch die Ich-Perspektive. Also die Frauen dürfen uns durch eine andere Brille die Geschichte erzählen. Und diese Marie, die macht mich irgendwie fertig. Also die will die perfekte 80er Jahre Dinkelmutter sein und züchtet Kresse-Samen und backt Brot und ist perfekt umsorgend. Aber gleichzeitig hat sie diese große Verantwortung und sie sieht es auch, was mit dem Raphael ist, sie erkennt es auch und gleichzeitig macht sie irgendwie nichts. Und ich denke immer, wo ist deine Verantwortung und an welcher Stelle ziehst du Konsequenzen? Aber vielleicht ist genau das ein feministischer Aspekt. Inwiefern hat sie überhaupt die Macht in diesem Buch, Konsequenzen zu ziehen? Also zu sagen, wir gehen jetzt hier weg, das ist jetzt zu viel, ich trenne euch jetzt, ihr diese Freundschaft ist toxisch, das macht ihn kaputt, das kann meinen Sohn noch das Leben kosten, dass er diesen Freund hat. Und da habe ich eine kleine Lesestelle dabei, die ich total krass fand und die auch zu meinen absoluten, ja, fürchterlichen Lieblingsstellen, das Buch hat viele Abgründe, aber die zu meinen Lieblingsstellen gehört. Und die würde ich euch gern vorlesen. Und jetzt frage ich mich nur gerade, wo der Punkt ist. Hier. Ich darf den Kreis vom Raff nie verlassen, Mama, flüstert Moritz, und ich spüre seinen warmen Atem an meiner Wange. Verstehst du? Ich muss alles tun. Aha, sage ich und habe keine Ahnung, wovon er redet. Ich bin müde und verwirrt, die Hormone tanzen Polka in meinem Blut. Ich lege die Arme um ihn und küsse seine Stirn. Das ist wie bei einer Bande, aber stärker, flüstert Moritz. Das geht nie mehr auseinander mit Raff und mir. Schlaf jetzt, flüstere ich zurück, und später, als er still ist und gleichmäßig atmet, hebe ich vorsichtig sein Bein, das er um meine Schenkel geschlungen hat. Seine Pyjamahose, die er so brav selbst angezogen hat, rutscht ein wenig nach oben. Und da bemerke ich sie. Drei Bissspuren, nebeneinander platziert auf seiner Wade, dunkel verfärbt und tief. Von einem kleinen Mund mit großer Kraft an einer Stelle, die man nicht sofort sieht. Da hat's mir so den Magen umgedreht und da wollte ich den kleinen Baby Moritz nehmen und in eine Trage stecken und von ihr wegtragen, also aus dem Buch weg. Ich habe so gelitten und dachte gleichzeitig, du musst doch etwas tun. Du hast so einen großen Teil in diesem Buch. Du musst doch etwas tun. Was tust du, Claudia?
Genau, ich hab da noch die passende Stelle später dazu. Und zwar ist mir auch aufgefallen, sie hat mit Moritz das ja eigentlich nie so richtig besprochen. Also was da passiert, also auch als dann Raff weg ist, zumindest kommt das nicht raus, dass sie jemals mit Moritz darüber geredet hat, auch was sie beobachtet hat. Und dann später, als Raphael wieder aufgetaucht ist, kriegt sie das mit und besucht, also als sie Moritz besucht. Und dann stellt sie ihn tatsächlich einmal zur Rede, also Moritz. Und sagt dann auch, Raphael ist nicht der, für den du ihn hältst, verstehst du? Schlagartig wird ihre Miene müde. Und es ist nicht die Müdigkeit von mangelndem Schlafen, finsteren Nächten, es ist die Erschöpfung vieler Jahre. Sie schaut ihn an, schaut in ihn hinein, und da ist ein Flehen in ihrem Blick, eine Dringlichkeit. Nein, sagt sie dann mit Wärme und legt ihm liebevoll eine Hand auf die Wange. Du verstehst es nicht. Und dann sagt sie später nochmal, dein Raff war immer heilig für dich. Raff, Raff, Raff. Den ganzen Tag habe ich das gehört. Raff hier, Raff da. Du hast alles für ihn getan. Alles, alles. Viel zu viel. Und ich konnte dich nie davon abhalten. Ich habe es wohl auch zu wenig versucht. Es ist nicht deine Schuld, Moritz. Nein, eigentlich ist es meine Schuld. Meine. Wo da eben auch nochmal rauskommt, dass sie das eigentlich jahrzehntelang mit sich mitgetragen hat. Diese Schuld.
Da habe ich auch noch eine andere Stelle, die hat mich auch völlig fertig gemacht, wo sie einmal nachts aufwacht und nicht schlafen kann und ihn dann weckt und sagt, jetzt sag mir, wer dich geschubst hat, jetzt sag mir, wer dich geschubst hat. Und dann sagt er ihr das, einmal sagt er ihr das und sagt dann, Seite 197 ist es. Er sagt, ich muss still sein oder er ist echt nicht mehr mein Freund, schluchzt er. Und ich habe doch nur einen Freund. Ich bohre mir die Fingernägel in die Handflächen, so groß ist mein Drang, dieses Kind herzuholen und zu zermalmen. Er weint lange, ewig kommt es mir vor und in mir blubbert eine ungekannte Traurigkeit. Warum macht er das, Mama? Fragt Moritz leise in meine Achseln hinein. Warum? Und dann weiter unten, plötzlich stößt er mich weg und zischt mit aufgerissenen Augen. Du darfst nichts sagen, Mama, du darfst nicht, nie. Oh. Wem bist du loyal gegenüber? Und da passieren noch viel schlimmere Sachen. Und das ist ja, Moritz ist ja nur the coming of age, ja, of evil Knievel. Also Moritz ist praktisch der Spiegel, durch den wir die Jugend und Kindheit von Raphael sehen und die Bösartigkeit und die fiesen Dinge, die er tut. Aber es gibt ja noch Johanna und über Johanna haben wir noch gar nicht gesprochen. Und da wären wir wieder bei, machst du das selbst gewählt oder bist du in Ketten? Johanna ist praktisch der Spiegel dessen, was nach der Schulzeit passiert, wie er sich da weiterentwickelt, wie er seine Spiele spielt, wie er Menschen kontrolliert. Und es war wirklich hart zu ertragen. Wie Johanna über sich selbst spricht, wie Johanna über andere Frauen spricht, wie Johanna über Liebe und Gefühle spricht. Es ist unglaublich herzzerreißend und schmerzhaft. Ich halte es wirklich kaum aus, wie Johanna Liebe sieht. Wie ist es euch da ergangen? Davon abgesehen habe ich schon lange nicht mehr so viel Sexszenen in dem Buch gelesen, weil ich immer so super politisches Zeug lese, offensichtlich. Oder weil in diesen feministischen Romanen selten so krasse Erotik vorkommt. Aber da geht es zur Sache und es ist auf jeden Fall eher BDSM, also Bondage, Discipline, Dominance and Submission. Also früher hätte man SM gesagt, Sadomaso. Die beiden spielen ein Spiel zusammen und ich bin die ganze Zeit nicht sicher gewesen, spielen beide das Spiel oder spielt einer das Spiel und sie muss mitspielen. Ich fand es ganz, ganz schwer. Und im Chat gab es dazu auch ein Feedback und zwar, da ging es um das Ende. Da hätte sich Lina vor allem für Johanna eine andere Entwicklung gewünscht. Da spoilere ich jetzt nicht viel, hoffe ich. Aber Lina schreibt außerdem übrigens, dass sie das Buch nicht aus der Hand legen konnte. Sie hat es in 3 Tagen durchgelesen. Aber es war thematisch kein schönes Buch. Ich hatte das Gefühl, ich würde einem Zug zuschauen, der von den Gleisen gerät. Eigentlich will man es gar nicht sehen, aber irgendwie muss man hingucken. Und das passt sehr gut zusammen, wie Johannas Geschichte für mich war. Ist es da euch auch so ergangen? Bin ich die einzige zart Beseitete? Katrin.
Also ich fand Johanna auch ganz schwer zu ertragen, irgendwie in allem, was um sie herum passiert. Also es geht schon los mit dem Frauenbild, was sie die ganze Zeit über, also schon von Anfang an in ihrer Geschichte ja irgendwie vermittelt. Also sie ist irgendwie auch eine spannende Person, weil sie sich ja so eine Social-Media-Welt aufgebaut hat, die gar nicht der Wahrheit entspricht. Das ist schon ein spannender Aspekt. Aber ich finde, in allem, was sie äußert und auch wie sie das Bild, das sie halt von Männern und Frauen von der Beziehung zueinander hat, ist von Anfang an mehr als gruselig. Und dann, wenn man im Laufe des Buchs immer mehr von ihrer Vergangenheit erfährt, also wie schwer sie es hatte, sie kommt da irgendwie hin, weil ihre Eltern gestorben sind und sie bei einer Tante ist, die sie nicht leiden kann. Und dann passiert ihr noch so viel nachher, die ganze Verwicklung mit Raphael und Moritz. Ich will da jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich nicht genau was. Aber ich hätte mir für sie wirklich eine andere Lösung gewünscht. Also, weil sie hätte dann die Möglichkeit ja gehabt, sich da von Raphael schon nach der Schulzeit so einen Cut zu machen und das dann sein zu lassen. Aber sie begibt sich da ja auch wieder freiwillig in die Situation, trotz allem Schlimmen, was da passiert ist. Und auch, ja, ihre Endentwicklung im Buch, ich fand das einfach wirklich alles schlimm.
Ja, ich fand es auch schlimm. Und gleichzeitig ist es eine Liebesgeschichte und das macht mich völlig fertig. Weil so eine grauenhafte Liebesgeschichte habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Da auch übrigens noch die Rückmeldung von Grit, die heute auch gerne dabei gewesen wäre, aber berufsbedingt nicht kann. Sie mochte dunkelgrün, fast schwarz, unglaublich gern. Vor allem, wie Mareike Fallwickel ihre Figuren Stück für Stück freilegt und man sich die Gesamtgeschichte erst nach und nach zusammensetzt. Und sie hat ein ganz wunderbares Zitat von Johanna. Übrigens, an der Stelle habe ich gerade noch mal gesehen, Johanna wird auch aus der Draufguckperspektive erzählt. Nur Marie ist aus der Ich-Perspektive. Auch bei Johanna ist es, Jo macht dies und das. Und da gibt es ein Zitat auf Seite 276, das Grit uns noch geliefert hat. Die Hoffnung ist ein Arschloch. Und weißt du nicht, dass die Frauen immer glauben, dass die Männer wollen und nur nicht können? Dass die Männer so viel sagen möchten und bloß die Worte nicht finden. Und die Frauen glauben an die Liebe, beißen sich fest wie Piranhas. Johanna, du könntest doch auch Liebe finden. Claudia, wie siehst du das?
Ja, ich finde, man hat die ganze Zeit, also es waren ja immer mal wieder über das Buch hinweg so Situationen, wo man denkt, und jetzt kommt sie raus oder jetzt ist mal wieder so ein Cut und das ist aber, sie verfängt sich immer wieder und auch immer wieder diese Sehnsucht, die sie aber scheinbar eigentlich auch immer mal wieder durchblickt. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie sieht, was für Spiele er spielt und was er macht, aber trotzdem nicht loskommt und es ist so. Ja, man leidet so mit dir. Also ich fand auch Johanna die schwierigste Person. Ich fand es immer wieder schon irgendwie spannend, dann zu lesen, was jetzt wieder passiert und ob sie jetzt endlich sich von ihm lossagt. Aber auf der anderen Seite hatte man schon das Gefühl, das ist wahrscheinlich schwierig. Da ist einfach so viel über Jahrzehnte hinweg schiefgelaufen.
Ja, aber was richtig geil ist, finde ich, ist, dass Mareike Fallwickel bei Johanna eine ganz andere Sprache schreibt. Das ist total bricht, dass es total anders ist. Ich habe hier noch ein Beispiel. Seite 51. Sie fährt mit dem Finger über die ins Blatt gedrückten Buchstaben. Sie hat das in der Nacht geschrieben. Sie kann sich nicht erinnern. In der Nacht ist das Sehnen am größten. Es schwebt, es wabert und gleitet und tropft. Lauwarme, speichelförmige Tropfen lässt es auf Jo fallen, bis sie bedeckt ist mit einem Netz aus Nässe und Drängen. Selbst wenn du ganz genau hinsiehst, weißt du nicht, ob das noch Tropfen sind oder schon Tränen. Das Sehnen ist stark und Jo sch und wenn Jo einschläft, sich fortgräbt vom Speichelregen, kann es sein, dass das Sehnen sie würgt. Es setzt sich auf ihren Hals unterhalb des Kehlkopfs und drückt. Dann kommt das Schnappen nach Luft. Dann kommt das Aufbäumen, das Zappeln, das Keuchen. Dann kommt das Aufwachen. Das Sehnen ist stark. Immer aber ist die Gier nach Leben stärker. Also, Johanna ist krass. Und der Text, den Mareike Fallwickel uns dazu liefert, ist genauso krass. Und das ist vielleicht genau der Unfall, bei dem man nicht wegschauen kann, wie Lina so schön geschrieben hat. Man kann da nicht aufhören, weil das wirklich anders ist und eine andere Welt ist, in die sie uns mitnimmt. Ingeborg.
Also ich fand Johanna eine der interessantesten Figuren in dem ganzen Buch. Ich fand die, also sie hat natürlich auch so mein Mitgefühl auf jeden Fall gehabt dafür, dass sie einfach so kaputt ist und so ein, ja, so früh schon so einen Schicksalsschlag hinnehmen musste, der dann halt dazu geführt hat, ja, dass sie als in dieser sensiblen Phase als Teenager so rebelliert hat und sich gegen diese ihr auferzwungenen Umstände so gewehrt hat, dass sie da bei dieser Tante leben musste und in diesem, sage ich mal, kleinen Dorf dann jetzt zur Schule gehen musste. Sie wurde ja dann auch, sie hat ja nicht nur ihre Eltern verloren, sondern ist ja auch herausgerissen worden aus ihrer kompletten Peer Group, die sie vorher gehabt hat und ja, trifft dann jetzt auf diese beiden Jungs und ich glaube, sie erkennt einfach was in Raphael, was sie so, also so einen Schmerz und so eine Kaputtheit, die ihre eigene innere Zerrissenheit so widerspiegelt. Und ich glaube, Entschuldigung, mit manchen anderen Büchern findet man es auch manchmal so beschrieben, dass sich solche Menschen so stark zueinander hingezogen fühlen und sich gegenseitig so zerstören, also so eine richtig toxische Beziehung führen. Und das hat Mareike Fallwickel wirklich ganz großartig so geschrieben und auch entwickelt. Also es ist natürlich überhaupt nicht angenehm zu lesen und ja, es ist kein, sie ist keine, kein einfacher Charakter, aber ich fand sie als Figur total klasse und zeigt einfach auch, auch so eine andere Seite auch irgendwo von Weiblichkeit, also wo sie halt so ein Gegenentwurf für mich vielleicht auch ein bisschen zu Marie ist, zu diesem angepassten und ganz gesunden und sie ist ja richtig selbstzerstörerisch, ne? Also mit ihrem starken Rauchen, dem Alkoholkonsum und ihrer ganzen Lebensweise, ja. Von daher fand ich, hat sie da irgendwie eine ganz wichtige Funktion auch so in dem Roman.
Wobei wir das nicht spoilern, Marie hat da noch ein kleines schmutziges Geheimnis, das sie, finde ich, ganz interessant macht und ihr auch so einen kleinen Bruch auch gibt. Und ich finde auch hinten raus, wir haben gerade schon drüber gesprochen, über die eine Stelle, wo Marie nochmal zu dem Erwachsenen Moritz geht und sagt, Raphael wird alles kaputt machen. Siehst du das nicht? Sie ist so schlau und deshalb war sie für mich so undurchsichtig, Marie, weil ich ihr so viel Klugheit eigentlich zugesprochen habe, aber sie dann manchmal so gefangen ist in dem, wie sie lebt und es natürlich auch der Zeit geschuldet ist. Es sind sehr schöne Momentaufnahmen auch aus diesem Großwerden der Jungs, wo man nochmal Bilder im Kopf hat von einem Gartenfest in den 80ern. Das war echt schön. Anna.
Also trotz aller Angepasstheit finde ich schon, dass sie sich auch in manchen Situationen behauptet. Also gerade zum Beispiel, wo sie anfangs bei ihren Schwiegereltern aufgenommen wird, einzieht, wie auch immer, und merkt, dass die Schwiegermutter da nicht so ganz mit der
Entwicklung einverstanden ist. Und dann spricht sie ja auch an und sagt, ich werde das nur ein einziges Mal sagen. Ich weiß, dass ich nicht das bin, was du dir für deinen Sohn gewünscht hast. Ich habe mir das alles hier auch nicht ausgesucht. Ich habe es nicht auf euer Geld und schon gar nicht auf dieses Haus abgesehen. Dieses beschissene Haus hier in der Einöde, wo ich keine Sau kenne und niemand mir hilft. Niemand. Ich werde nicht gegrüßt. Ich weiß nicht, woher ich Holz für den Ofen bekomme. Ich bin allein. Immer. Verstehst du? Also das ist so, da gibt es schon Momente, wo sie sich behauptet und versucht, dem Ganzen eine andere Richtung zu geben. Und ja, eben dann auch diese Situation mit ihrem kleinen schmutzigen Geheimnis, wie du es so schön gesagt hast, weiß ich aber nicht, ob das in dem Moment ein Aufbegehren ist oder schon wieder was ganz anderes. Finde ich schwierig. Und was ich noch zu Johanna sagen wollte, die Beziehung zum Raphael, da sieht man ganz deutlich, da ist so eine, sie ist so ständig wachsam, also diese Hypervigilanz in ihrer Beziehung, dass sie immer versucht, ihn zu lesen, wie ist er gerade drauf, wie wird er reagieren, was denkt er wohl gerade, weil er es nie nach außen so richtig zeigt und das ist wie so, als wäre er ein Raubtier, was immer kurz davor ist, sie zu zerfleischen.
Ja, das fand ich auch echt gruselig, ehrlich gesagt. Ich hatte auch zwischendrin hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht genau, ob das nicht sicherer als andere heteronormative Beziehungen, aber mir hat es Angst gemacht, wie die miteinander sind. Und dann hatten die wieder eine große Nähe. Und ich dachte, vielleicht sind die beiden auch tatsächlich die einzigen, die sich irgendwie verstehen. Und da dringt man vielleicht von außen gar nicht vor. Claudia.
Ich finde die Stelle gerade leider nicht, aber dazu passend hatte ich vorhin noch eine Stelle, wo eben Johanna auch über Raff spricht und dann sagt, dass sie in ihm eben entdeckt hat, dass er eigentlich die gleiche oder dass er auch so eine riesengroße Lücke hat, so ein Sehnen nach Familie und nach Zugehörigkeit, wo sie, glaube ich, einfach ganz viele, auch wenn sie sehr unterschiedliche Lebensläufe davor haben, doch ein ähnliches Bedürfnis haben und deshalb vielleicht auch einfach sich sehr gut verstehen und sehr gut auch ergänzen in ihrem Sehen und
Moment, es schreibt gerade jemand, Seite 275. Anna ist
ach,
heute
jetzt vorne gesehen.
unsere große, ich weiß aber nicht, wo es jetzt steht. Anna, wo war das auf Seite 275?
Das war das mit dem Foto. Also wo er
Ah.
vorher ein Foto wegsteckt in die Tasche wieder und die Johanna will rausfinden, was er da hat. Und dann ist es ein Familienfoto, was ganz abgenutzt ist.
Genau, da steht jetzt dieses, welche Worte waren groß genug, um die Lücke zu füllen, von der er bis zu diesem Moment nicht klar gewesen war, dass Raff sie mit sich trug. Er sprach nie über seine Familie, seinen Bruder. Vermisst du ihn, hätte sie ihn fragen können, denkst du an sie? Aber wozu, sie konnte ja nicht sehen, da in seinem Gesicht. Und an dem
Wahnsinnige
Foto, das oft,
Stelle.
genau, und an dem Foto, das oft berührt worden war, abgewetzt war es, geknickt, er trug es offenbar immer bei sich. Und das sage ich jetzt auch nochmal, als wir gerade, die haben eigentlich die gleichen Sehnsüchte.
Trotzdem mag ich ihn nicht.
Nein, gar nicht. Und er nutzt es ja aus, dass er gesehen hat, dass sie die gleichen Bedürfnisse hat in dem Sinne. Sehr beeindruckend, wie unterschiedlich man sowas, also so Gefühle ausleben oder eben auch nicht ausleben kann und wie unterschiedlich man sie auch unterdrücken kann. Sieht man in den beiden sehr gut.
Auf jeden Fall sind sie sehr schön als Figuren dargestellt, finde ich. Auch wenn sie absolut abschreckend sind und finde ich finde es furchteinflößend. Vielleicht ist es, wenn man andere Vorlieben hat, heute würde man Kinks sagen, ist es vielleicht anders, aber für mich ist es eher beunruhigend. Und trotzdem passen die beiden zusammen wie Arsch auf Eimer wahrscheinlich. Man kann es nur hoffen. Wir haben es ja hier schon gehört von vielerlei Stimmen. Wir haben eigentlich Johanna was anderes gewünscht. Irgendwie mehr Katharsis und Auflösung. Und vielleicht passiert die ja auch, aber das müsst ihr am Ende dann selber rauslesen, wenn ihr das Buch lest. Dunkelgrün, fast schwarz von Mareike Fallwickel. Ihr Erstlingswerk, vielleicht auch ihr zweiter Roman. Das ist eine Deutungssache. Darauf haben wir hingewiesen. Das wird eine Folge mit sehr vielen Shownotes und Bezügen auf andere Podcast-Folgen. Das heißt, wenn du jetzt diese Folge fertig gehört hast, dann hast du einiges zu tun. Wenn sie dir gefällt, dann schreib doch eine positive Bewertung auf der Plattform deiner Wahl oder hinterlasse eine
Sternebewertung, damit andere den Podcast auch finden. Das kannst du natürlich auch manuell tun, indem du ihn einfach weiterleitest und Menschen schickst, die ihn hören sollten. Das würde uns sehr freuen, das würde mich sehr freuen. Wir sind die Leserinnen und der Buchclub von die Leserinnen und ich freue mich schon auf unser nächstes Mal. Ich danke allen, die diesen Podcast auf Steady oder vielleicht über PayPal unterstützen. Danke an Valerie aus Zürich, Anna-Maria aus Wiesbaden, Karin aus Lehrte, Katrin aus Wildeshausen, Patricia aus Berlin, Katrin aus Eichstätt, Claudia aus Friedberg, Anna aus Marbach, Jutta aus Friedberg, Inga aus Bad Hersfeld, Nicole aus Wien, Sabine aus Köln, Anna aus Sulzbach am Main, Silja, Marin aus Füssen, Grit aus Berlin, Anja aus Norderstedt, Marlene aus Köln, Ingeborg aus Siegen, Turit aus Zürich, Berit, Claudia aus Marbach, Stefanie aus Dömen-Rohrup, Barbis aus Wien, Sandra aus Bielefeld, Nevenka, Pia aus Potsdam, Annette aus Felgentreu, Wiebke aus Gevelsberg, Michaela aus Ülitz, Laura aus Hahn, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Corinna aus Kornwestheim, Elfi aus Marbach am Neckar, Jasmin aus Birmensdorf, Monika aus Marbach, Nicola aus Heidelberg, Lisa aus Marbach, Jan, Michelle aus Bielefeld, Karl aus Wien, Andrea aus Obdach, Ute und Anne-Kathrin aus Wangerland. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ihr sichert die Zukunft des Podcasts Die Leserinnen. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.